Ich lese aus dem Johannesevangelium. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat Schuld auf sich geladen, sodass er blind geboren wurde? Dieser Mann oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder er selbst hat Schuld auf sich geladen, noch seine Eltern. Er ist nur deshalb blind, damit das Handeln Gottes an ihm sichtbar wird. Wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht für diese Welt. Nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden. Aus dem Speichel machte er einen Brei und strich ihn dem Blinden auf die Augen. Dann sagte er ihm: Geh und wasche dich im Wasserbecken von Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Abgesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Diese Predigt hat einen einzigen Punkt. Allerdings drei Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung widmet sich dem Problem mit der Gerechtigkeit Gottes. Da fragen die Jünger also: Wer hat Schuld auf sich geladen, sodass dieser Mann schon als Säugling, quasi als Fötus im Leib seiner Mutter, die Strafe Gottes spüren musste? Ich meine, wenn man diese Geschichte einem Menschen aus der Redaktion der Taz vorlesen würde, dann würde man im günstigsten Fall nur Hohn und Spott hören. So nach dem Motto: ja, das ist der christliche Gott der Liebe, ne? Straft schon ungeborenes Leben mit seiner Rach- und Herrschsucht. Dieses Konzept mit der Strafe ist uns sehr fremd. Und ich möchte als erste Vorbemerkung ein bisschen um das Verständnis werben für dieses jüdische Denken. Die Kultur, in der Jesus groß geworden ist und die eigentlich bis in das letzte Jahrtausend hinein, ins letzte Jahrhundert hineinging, war eine Kultur der körperlichen Strafe. Es war etwas ganz Normales, Natürliches und Selbstverständliches, jemanden körperlich zu bestrafen. Da hat man sich einfach keine Gedanken drüber gemacht. Ihr habt vielleicht schon mal in der Bibel so einen Spruch gelesen wie: Wer seinen Stock schont, liebt nicht seinen Sohn. Und auch muss man daran denken, dass große Teile der Bibel auf dem Kontext des Halbnomadentums entstanden sind. Wo sollen Nomaden jemanden wegsperren? Das ist schwer transportierbar, so ein Gefängnis, und auch eigentlich zu teuer. Das ist ganz normales Denken, was man damals hatte, und von daher war es auch ganz logisch: Wenn Gott uns straft, dann wird er auch uns strafen, und das unter Umständen schicksalshaft und körperlich. Und Hand auf Herz, habt ihr das nicht vielleicht auch schon mal in irgendeiner Situation in eurem Leben gedacht? Warum ich? Womit habe ich das verdient? Das ist doch eigentlich genau dieser Gedanke, der da drin steckt, wenn etwas Schwieriges passiert in unserem Leben, dass wir denken, dass Gott uns straft. Von daher ist uns, glaube ich, auch dieser Gedanke nicht so fremd. Und um diesen Text fair zu verstehen, müssen wir uns, glaube ich, lösen von diesem Denken, dass automatisch eine Kultur, in der körperliche Strafe als etwas ganz Normales angesehen wird, dass so eine Kultur uns nichts zu sagen hat. Was würde diese Kultur sagen, wenn sie uns betrachtet? Würden Sie sagen, dass wir eine menschlichere Kultur sind? Große Mengen von Lebensmittelüberfluss schmeißen wir weg und trotzdem hungern Massen von Menschen? Können wir wirklich behaupten, dass wir eine humanere Kultur sind? Okay, also, so ist es. Es gibt körperliche Strafe und auch Gott straft. Und das ist nachvollziehbar und auch sicherlich gerecht, wenn der ein oder andere böse Mensch gestraft wird. Aber wie ist das mit einem Menschen, der von Geburt an sozusagen schon gestraft ist mit einer Einschränkung für sein Leben? Wer hat da den Fehler begangen? Es muss nach jüdischem Verständnis eine Erklärung dafür geben, denn es ist eine ganz, ganz wesentliche Prämisse der jüdischen Religion, dass Gott gerecht ist und keine Fehler macht. Und letzten Endes gibt es dann in dieser Situation nur zwei Erklärungsmuster. Das erste Erklärungsmuster ist die Eltern. Die Eltern haben schwere Schuld auf sich geladen und jetzt ist diese Schuld sozusagen von den Eltern auf die Kinder übergegangen. Das ist auch eine Vorstellung, die uns sehr fremd ist, dieses Generationenhaften. Aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich etwas, was wir in dieser Welt erleben, dass die Kinder oftmals die Fehler der Eltern ausbaden müssen. Was hat die Generation der Nachkriegskinder verbrochen? Was können sie dafür, dass ihre Eltern so laut bei Adolf Hitler Ja geschrien haben? Und dann müssen sie zum großen Teil aufwachsen, vaterlos, in einer zertrümmerten Umwelt. Es ist überall so, dass ganz oft die Kinder die Konsequenzen der Fehler der Eltern ausbaden müssen. Was werden unsere Enkel- und Urenkelkinder dazu sagen, dass es keine Bienen mehr gibt? Nur weil wir den Gewinn von Konzernen über das Überleben von wichtigen Arten gesetzt haben, damit der Shareholder Value auch ordentlich bleibt. Die andere Möglichkeit ist, dass gar nicht die Eltern etwas falsch gemacht haben, sondern dass das Kind von Gott quasi im Voraus bestraft worden ist. Ich meine, Gott weiß ja alles. Der weiß ja auch, was du so in 20, 30 Jahren machst. Und da hat er mal kurz ins Buch des Lebens von diesem Fötus geguckt und hat gesagt, das geht ja gar nicht. Und hat das Kind schon mal bestraft. Ich meine, wäre auch eine denkbare Möglichkeit. Hätte man bei der einen oder anderen Persönlichkeit in der Geschichte der Menschheit vielleicht besser mal gemacht. Jesus bietet also diese beiden Möglichkeiten an. Die Eltern haben die Schuld auf sich geladen und jetzt muss die nachkommende Generation dieser Mann das tragen oder aber Gott hat im Voraus gestraft. Nun, Jesus blockt interessanterweise beide Möglichkeiten ab und sagt, nein, es ist gar nicht eine Sache von Schuld, sondern in diesem Falle ist es so, dass die Blindheit dieses Mannes dazu da ist, dass die Größe Gottes gezeigt werden kann. Die Blindheit dieses Mannes ist die Chance, dass Gott zeigen kann, was er alles drauf hat und was er alles machen kann. Und an dieser Stelle stellt sich die Frage, was für eine Art von Antwort ist das? Ist das eine generelle theologische Grundaussage, sodass wir allen Menschen, die in großen, schwierigen Situationen sind, sagen können, pass auf, das Unglück in deinem Leben ist jetzt geschehen, damit Gott verherrlicht werden kann? Nun jammer man nicht, der Heiler kommt bald. Oder ist es eine situationsbedingte Antwort, dass Jesus sagt, wie das immer so ist, ist egal, aber bei diesem einen speziellen Mann ist es so, dass für ihn sein Leid eine Chance Gottes ist, sich zu verherrlichen. Interessanterweise schränkt Jesus in dieser Erzählung sein eigenes Tun auf doppelte Weise ein. Das Erste, was Jesus sagt interessanterweise, wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat. Jesus schränkt also sein Handeln ein. Er macht nicht sozusagen einen Überguss über die gesamte Welt und alle werden geheilt, sondern Jesus hat sozusagen einzelne Aufträge und die erfüllt er. Und wenn dieser Auftrag Gottes Heilung ist, dann tut er das. Klar, alle Blindgeborenen in Germanien werden nicht geheilt. Jesus war ja nur in einem sehr engen geografischen Raum tätig. Und dort hat er viele Wunder getan. Aber ein Großteil der Menschheit der damaligen Zeit ist ja von diesem Geschehen unberührt geblieben. Sein Auftrag war in Israel und nicht nach Germanien. Und hier in Israel, dort tut er das, was es zu tun gibt. Und jetzt ist sein Auftrag, diesen Blinden zu heilen. Die zweite interessante Einschränkung, die Jesus macht, Jesus sagt, dass er nicht immer da sein wird und dass auch die Zeit der Wunder nicht notwendigerweise immer ist, sondern dass es auch Zeiten der Dunkelheit gibt, wo nicht viel vorwärts geht. Für mich folgt aus diesen beiden Einschränkungen, dass Jesus an dieser Stelle keine allgemeingültige Erklärung macht und sagt, wann immer ihr einen Menschen in Not seht, geht hin, sagt Kopf hoch, es ist eine Chance Gottes, sondern es hängt davon ab, was für eine Situation es ist und was Gott getan haben möchte. Jesus beantwortet also diese Frage weder damit, dass er die jüdische Lösung, nämlich es gibt Strafe und unser Leid ist eine Folge der Strafe Gottes. Er nimmt weder diese Lösung an, noch nimmt er die wunderheilerische Lösung an, dass er sagt, wo immer es in dieser Welt Leid und Schmerzen gibt, es ist eigentlich nur dazu da, damit Gott sich verherrlichen kann. Die Frage nach dem allgemeinen Warum bleibt meiner Meinung nach offen. Jesus spricht meiner Meinung nach hier einen Kommentar zu diesem konkreten Mann. Und dann kommt es also zu der Heilung. Und diese Heilung macht Jesus, indem er auf die Erde spuckt und den Lehm und Staub nimmt und vermengt und einen Brei macht und dabei diesen Brei auf die Augen streicht. Das ist irgendwie auch interessant. Das macht Jesus nicht dauernd, sondern nur in dieser Heilungsgeschichte. Und es gibt auch ganz andere Geschichten. Als der Lazarus auferweckt wird, da geht Jesus noch nicht mal in das Grab rein, was nachvollziehbar ist, weil einige Leute sagen, er riecht schon, sondern er bleibt vor dem Grab in sicherem Abstand stehen und sagt, Lazarus, komm du doch besser mal raus. Oder es gibt die Geschichte, wo jemand zu Jesus kommt und sagt, bitte, da ist ein Mensch, der mir wichtig ist, heile ihn. Und Jesus sagt, ja klar, ich komme mit zu dir nach Hause. Und der Mann sagt, ach, du brauchst eigentlich gar nicht mit nach Hause kommen. Wenn du sagst, es soll passieren, dann passiert es egal, wo du gerade bist. Und Jesus sagt, boah, meine Güte, du hast echt Vertrauen. Du hast es im Grunde genommen geblickt. Normalerweise gehe ich immer zu den Leuten nach Hause, weil die können sich das nicht anders vorstellen. Aber weil du dir das auch anders vorstellen kannst, bleibe ich halt hier, spare mir den Meile und der Mensch ist gesund. Also Jesus braucht nicht irgendwie einen Kontakt und auch nicht irgendwie einen Hokuspokus. Von daher also meine zweite Vorbemerkung, warum jetzt der Brei auf die Augen? Wäre das etwas, was wir auch mal im Gottesdienst anbieten sollten, neben Segnung und Heil und Salbung? Brei auf die Augen. Es gibt zwei Erklärungen dafür, oder ich habe zwei Erklärungen gefunden, sicherlich gibt es noch mehrere. Die erste Erklärung ist, Jesus vermengt Wasser mit Erde. Und das ist Arbeit. Wasser mit Erde vermengen ist Arbeit, nach der pharisäischen Definition von Sabbatgebot. Und die ganze Geschichte, das haben wir noch nicht gelesen, das kommt erst hinterher, da ist nämlich noch ein ganzer Schwanz dran, geschieht nämlich an einem Sabbat. Wenn Jesus einfach im Vorbeigehen gesagt hätte, sei geheilt, das wäre keine Arbeit gewesen. Deswegen gibt es auch Leute, die behaupten, dass Pfarrer nicht wirklich arbeiten, weil die reden ja nur. Ja? Da könnte man das mit dem Brei dann widerlegen. Boah, ich habe heute gearbeitet, so viel Brei. Aber jetzt macht Jesus die Sache mit dem Brei und macht damit deutlich, hallo ihr Pharisäer, ich arbeite. Und nutzt die Gelegenheit, deutlich zu machen, dass die Auslegung der Pharisäer über das Sabbatgebot letzten Endes eine relativ limitierte, kleinkarierte Sache ist. Und dass man die ganze Sache mit dem Sabbatgebot auch anders sehen kann. Und um das mal richtig fett deutlich zu machen, macht Jesus noch extra die Nummer mit dem Brei. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie man das mit dem Brei erklären kann. Geht mal zurück an den Anfang der Welt beim Schöpfungsbericht. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Er hat Lehm, Ton genommen, hat daraus einen Menschen geformt und hat dann hineingeblasen und sozusagen seinen Lebensatem in diesen Ton hineingeblasen und der Mensch wurde lebendig. So ein Baby ist auch eine Schöpfung Gottes. Wir wissen, da müssen Same und Eizelle zusammenkommen, aber dieses Wunder des Entstehens, des Lebens und des Heranwachsens aus einer einzigen Zelle ein hochdifferenzierter Mensch ist jedes Mal ein Schöpfungsakt nach dem jüdischen Verständnis. Und jetzt ist also sozusagen dieses Baby im Mutterleib von Gott geschaffen worden, aber dieser frisch und neu geschaffene Mensch ist blind. Nicht so, wie die Schöpfung das eigentlich vorhatte, denn Augen sind dazu da zu sehen. Und jetzt nimmt Jesus wiederum Lehm und er bläst nicht in diesen Lehm rein, denn dieser Mensch ist ja schon lebendig, sondern er fügt Feuchtigkeit hinzu, Augen müssen feucht sein, und streicht diesen Lehm auf die Augen und setzt sozusagen den Schöpfungsakt Gottes an diesem Menschen fort, indem er diesen Menschen, der schon zu 99% von Gott geschaffen worden ist, vervollständigt, indem er seine Augen wieder oder überhaupt zum Sehen bringt. Und mit diesem Symbol des Lehms und mit Feuchtigkeit vermischend auf die Augen streichend Jesus deutlich macht, das ist ein Schöpfungsakt Gottes. Ich handle im Auftrage Gottes. Und das ist eine zweite Möglichkeit, wie man verstehen kann, warum Jesus an dieser Stelle diese schräge Sache mit dem Brei macht. Jetzt kommt meine dritte und letzte Vorbemerkung und dann irgendwann kommt der Punkt. Warum betont Jesus hier die Verherrlichung? Diese Heilungsgeschichte ist ein bisschen wie andere Heilungsgeschichten. Es gibt eine ganze Reihe von Heilungsgeschichten, in denen genauer berichtet wird, wie Jesus das macht. Und in diesen Heilungsgeschichten wird deutlich, dass Jesus diese Heilung vollbringt aus persönlichem Mitleid. Mitleid nicht im Sinne von, oh du arme Sau, sondern Mitleid im Sinne von, er spürt mit der Not des Menschen mit. Und er möchte die Not dieses Menschen lindern. Und er nimmt auch die Person dieses Menschen ernst. Deswegen oftmals die Frage, was willst du, dass ich dir tue? Was ist deine Sehnsucht? Was ist deine Not? Aber hier in dieser Geschichte kümmert es Jesus gar nicht so, die Not des Menschen. Er fragt ihn auch gar nicht, sondern er redet mit seinen Jüngern über diesen Mann, als wenn er gar nicht da wäre und sagt, naja, der ist halt blind, weil die Herrlichkeit Gottes gezeigt werden soll. Die Wünsche dieses Mannes sind anscheinend irgendwie mehr oder weniger irrelevant und das Leid dieses Mannes spielt in dieser Situation auch nicht eine Rolle. Sondern Jesus betont in dieser Situation, hier geht es um die Herrlichkeit Gottes, dass die sichtbar wird. Und da ist die Frage, wo zeigt sich in besonderer Weise die Herrlichkeit Gottes? Ich meine, eigentlich ist doch jedes der Heilungswunder Jesu ein Hinweis auf die Herrlichkeit Gottes, weil sichtbar wird, da geht was. Da sichtbar wird, hier ist ein Mensch, durch den Gott handelt und es geschieht Außergewöhnliches. Was ist also der Punkt, worum es in dieser Geschichte geht, wo die Herrlichkeit Gottes so besonders offenbar wird? Nun, die Herrlichkeit Gottes wird deswegen in dieser Erzählung so groß und wichtig, weil diese Heilung zu einem Politikum wird. Die Pharisäer hatten nämlich kurz vorher beschlossen, Jesus loszuwerden. Und jetzt wird durch diese Heilung und den ganzen Kontextsituationen dieser Heilung deutlich, was für eine armselige Engstirnigkeit die Pharisäer eigentlich haben und wie wunderbar die Größe Gottes ist. Aber hört selbst, wie es weitergeht. Ich lese euch jetzt diesen Text vor und normalerweise wird in der Predigt nicht so ein langer Text vorgelesen, aber ich finde einfach, das muss man gehört haben, also lehnt euch einfach mal zurück. Stellt euch mal vor, ihr seid im Jahre 33 oder 30 nach Christi Geburt und kriegt jetzt also diesen ganzen Kram mit, was nach der Heilung passiert. Und oft sind die Dinge hinterher ja spannender. Da sagten seine Nachbarn und die Leute, die ihn vorher als Bettler gekannt hatten, ist das nicht der Mann, der immer da saß und bettelte? Einige meinten, das ist er. Andere sagten, nein, der sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber bestätigte, ich bin's wirklich. Sie sagten zu ihm, wieso kannst du auf einmal sehen? Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn mir über die Augen, dann sagte er zu mir, geh zum Schiloach und wasche dich. Ich ging dorthin und als ich mich gewaschen hatte, konnte ich sehen. Sie fragten ihn, wo ist er jetzt? Er sagte, ich weiß es nicht. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war nämlich Sabbat gewesen, als Jesus den Brei gemacht und dem Blinden die Augen geöffnet hatte. Die Pharisäer befragten ihn noch einmal, wie er sehend geworden war. Er erzählte ihnen, der Mann strich einen Brei auf meine Augen und ich wusch mich, seitdem kann ich wieder sehen. Einige von den Pharisäern sagten, dieser Mensch kommt nicht von Gott, denn er hält sich nicht an den Sabbat. Andere meinten aber, wie kann jemand solches Zeichen vollbringen, wenn er selbst ein schuldbeladener Mensch ist? So bildeten sich zwei Lager unter ihnen. Da fragten sie den Blinden nochmals, was sagst du über ihn? Schließlich hat er ja dir die Augen geöffnet. Er antwortete, der Mann ist ein Prophet. Die jüdischen Behörden bezweifelten, dass der Geheilte blind gewesen war und jetzt sehen konnte. Schließlich ließen sie seine Eltern rufen und befragten sie, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, dass er von Geburt an blind war. Wieso kann er jetzt sehen? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass er unser Sohn ist und blind geboren wurde. Wir wissen nicht, wieso er jetzt sehen kann. Wir wissen auch nicht, wer ihm die Augen geöffnet hat. Fragt ihn selbst. Er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen. Das sagten die Eltern, weil sie Angst vor den jüdischen Behörden hatten. Die hatten nämlich schon beschlossen, aus der jüdischen Gemeinde wird jeder ausgeschlossen, der bekennt, dass Jesus der Christus ist. Deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Die Pharisäer ließen den Mann, der blind gewesen war, nochmals zu sich rufen. Sie forderten ihn auf, bei der Herrlichkeit Gottes, sag die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser da ein schuldbeladener Mensch ist. Er antwortete, ich weiß nicht, ob er ein schuldbeladener Mensch ist. Aber ich weiß eins, ich war blind und kann jetzt sehen. Sie fragten ihn weiter, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, das habe ich doch schon gesagt. Ihr hört mir wohl nicht zu. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch Jünger von ihm werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist ein Jünger von ihm, aber wir sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott selbst mit Mose gesprochen hat. Von dem da wissen wir noch nicht einmal, wo er herkommt. Der Mann gab ihnen zur Antwort, das ist doch wirklich seltsam. Ihr wisst nicht, woher er kommt. Aber mir hat er die Augen geöffnet. Wir wissen doch, Gott hört nicht auf schuldbeladene Menschen. Gott hört auf die, die ihn ehren und seinen Willen tun. Dass jemandem die Augen geöffnet wurden, der von Geburt an blind war, so etwas hat man noch nie gehört, solange die Welt besteht. Dieser Mann könnte nichts vollbringen, wenn Gott ihn nicht geschickt hätte. Sie erwiderten, schon bei deiner Geburt warst du ganz und gar mit Schuld beladen und du willst uns belehren. Und sie warfen ihn aus der jüdischen Gemeinde heraus. Ja, das ist die Geschichte danach. Und jetzt kommt mein Punkt. Was bringt das alles für uns? Wir sehen hier eine Situation, in der wir Menschen sehen, die blind sind. Da ist einmal der Mann, der blind geboren war und der nicht sieht, aber der ein klares Argument für die Situation hat. So eine Heilung kann man nicht einfach im Vorbeigehen machen. Kein jüdischer Quacksalber, kein römischer Quacksalber, niemand hätte so etwas machen können. Das ist ein Wunder, ein Schöpfungsakt Gottes. Und wo wir gerade bei dem Wort Schöpfungsakt Gottes sind, das kann nur ein Mensch machen, der ganz eng mit Gott in Verbindung steht. Von daher kann man zwar mutmaßen, ob Jesus schuldig ist oder nicht, aber dass er so etwas vollbringen kann mit der Kraft Gottes, macht doch deutlich, dass Jesus nicht auf der falschen Seite stehen kann. Aber die Pharisäer, sie bleiben innerlich mit Blindheit geschlagen. Sie schaffen es nicht, sich zu lösen von ihren selbstgemachten Auslegungen des Sabbatgebotes. Es geht nicht um das Sabbatgebot, sondern es geht um die Auslegungen des Sabbatgebotes, die die Pharisäer und andere Theologen gemacht haben, um zu klären, was der Wille Gottes ist. Und sie schaffen es nicht, in dieser Situation sozusagen über ihre eigenen Definitionen hinauszugehen und über den Tellerrand zu blicken und zu sehen, dass Gott unter Umständen in seiner Freiheit, er hat ja die ganze Welt geschaffen, anders handelt, als sie es vorher geplant und bestimmt und sich gewünscht haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir von den Pharisäern lernen können. Und möge uns Gott davor bewahren, dass wir so kleingeistig werden, wie die Pharisäer hier in dieser Situation handeln. So manches Mal haben wir genaue Vorstellungen, wie und wo und wann Gott zu handeln hat. Vielleicht generell prinzipiell in unserem Leben, in dem Leben von anderen. Vielleicht aber auch aus einer Not heraus, dass wir uns nur vorstellen können, dass Gott so und so handeln muss und nicht anders. Und dann kommen wir in die Situation, dass Gott unsere Gebete nicht so erhört, wie wir das gerne hätten. Und dann fragen wir uns, Gott, wo bist du? Du handelst ja nicht nach dem, wie ich mir das gewünscht und wie ich mir das vorgestellt habe. In dieser Situation und in all diesen Situationen, wo wir meinen, genau zu wissen, wie Gott zu handeln hat, kann es uns das eine oder andere Mal helfen, wenn wir einfach einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, wie würde Gott die Situation sehen? Jesus konnte auf ganz unterschiedliche Art und Weise Blinde heilen. Im Vorbeigehen, sei geheilt, mit einem kleinen seelsorgerlichen Gespräch, mit ich vergib dir erstmal die Schuld und dann nochmal und hinterher komme ich noch zum Essen zu dir. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie Jesus das konnte. Aber in diesem einen konkreten Fall gab es einen Auftrag Gottes, der in genauer und besonderer Art und Weise deutlich machen sollte, wie kleinkariert die Pharisäer in ihrem Denken sind und wie wenig sie die Bereitschaft haben, ihr Denken zu rekalibrieren, weil sie sehen, dass das Handeln Gottes größer und anders ist, als sie selber sich das vorgestellt haben. Und das ist der wichtige Punkt. Es kann uns passieren, dass wir das Handeln Gottes verpassen, weil wir nicht bereit sind, von unserer eigenen Agenda Abstand zu nehmen. Weil wir Gott nur Raum lassen für das Handeln, das wir für ihn geplant haben. Und weil wir ihm nicht die Freiheit geben, so zu handeln, wie er es möchte. Jesus nimmt darauf Rücksicht. Er sagt, ich kann nur das tun, was Gott mich beauftragt hat. Jesus heilt nicht einfach so hier und da und hast du nicht gesehen. Das mag manchmal so aussehen, wenn man das in den Evangelien liest, wenn es da heißt, und er heilte alle Kranke, die sie zu ihm brachten. Sondern Jesus sagt, ich kann nur das tun, was mein Vater mich beauftragt hat. Selbst Jesus schränkt sein Handeln ein auf genau das, was Gott von ihm möchte. Und wenn das für Jesus gilt, wie viel mehr gilt das für uns? Das ist das, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Gott möchte in unserem Leben handeln. Aber wenn wir wirklich wollen, dass wir erleben, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, dann müssen wir Abstand nehmen von unseren eigenen Vorstellungen, wie Gott zu handeln hat, und müssen frei und offen sein für das, wie Gott handeln möchte. Und müssen fragen, Gott, wie siehst du die Sache? Wie hast du dir das Ganze vorgestellt? Und möge uns Gott davor bewahren, dass wir nicht so kleingeistig und engstirnig werden, wie die Pharisäer an dieser Stelle gedacht haben. Sondern möge Gott uns geben, dass wir ein offenes Auge haben, zwei offene Augen haben für das, was Gott tun möchte. Bewahre uns Gott.